Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Nachmittagsversammlung und ja, ich werde dann den Predigttext lesen aus dem Römerbrief. Den haben wir heute Morgen schon einmal gehört. Römer 8. Ich lese die Verse 1 bis 11. So ist nur nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was im Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnt. Soweit der Predigttext.
Ich würde gerne zu Beginn auch noch mal kurz mit uns beten. Lieber Jesus Christus, wir stehen vor dir und vor deinem heiligen Wort als Ohnmächtige und als solche, die dir nichts zu bringen haben. Wir danken dir dafür, dass du Segen verheißt jedem, der sich zu dir wendet. Wir danken dafür, dass du ein lebendiger Herr bist und dass du Leben schaffen und schenken willst. Wir danken dir dafür, dass du uns angenommen hast und dass du uns Leben schenkst durch das Wort, das aus dem Mund deines Vaters geht. Jetzt bitten wir dich darum, richte uns auf dich aus, öffne dir unsere Herzen und unseren Sinn. Leg deinen Segen da rein, pflanze uns dein Wort ins Herz, damit es uns zum Leben und zur Kraft aufgeht und dir zur Ehre. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Als uns im Jahr 2014 klar war, dass wir eine Tochter bekommen werden, meine Frau mir mal gesagt, so, du wirst Papa von einem Mädchen, du musst jetzt flechten lernen. Meine Frau hat ihr Redlichstes auch versucht, sie ist aber an meinem Unvermögen gescheitert. Ich kann bis heute keine Zöpfe flechten. Aber in diesem Abschnitt, wie in vielen anderen auch, finden wir ein sehr kunstfertiges Geflecht von roten Fäden, das Gott uns in seinem Wort darlegt. Und ich würde gerne mal versuchen, dass wir miteinander drei diesen roten Fäden einfach mal etwas folgen. Das würde ich an die Überschrift, die wir gewählt haben, auch gerne hängen. Nur durch den Geist. Nur durch den Geist. Freispruch statt Verurteilung. Nur durch den Geist Leben statt Tod. Nur durch den Geist Christ. Das sind so die Unterschlagworte zu dieser Überschrift. Wenn ich noch öfter hier hinkomme, fange ich an mit 3-Punkte-Predigten, fällt mir gerade auf. Das ist mir schon ein bisschen ein Anliegen, dass wir in unseren Gemeinden das Thema, das Jesus ja biblisch auch ausbreitet, der verheißene Tröster, der Geist, der ihn verherrlicht, der Geist, durch den er uns Lebensverbindung mit ihm schenkt, nicht aus dem Blick verlieren. Die Gemeinschaftsbewegung hat manches Mal ein bisschen die Tendenz entwickelt, durch den ganzen Unsinn, der mit diesem Thema getrieben wird, das Thema einfach nicht mehr auf die Tagesordnung zu heben. Das halte ich für falsch. Wir müssen vielleicht zu Beginn einfach nochmal ganz klar sagen, dieser Gespensterspökes, der uns untergejubelt wird als Wirken des Heiligen Geistes, hat mit diesem Geist nichts zu tun. Und dennoch gibt es nichts Revolutionäreres und nichts Spektakuläreres als das, was dieser Geist im Namen Jesu Christi tut. Das geschieht im Stillen, bedeutet aber nichts weniger als eine Totalveränderung. Mit der Überschrift meines zweiten Punktes wird das vielleicht ein bisschen deutlich. Nur durch den Geist Leben statt Tod. Aber wir fangen mal weiter vorne an. Wir müssen auch ein paar Begriffe klären, bei denen wahrscheinlich der Apostel Paulus davon ausging, dass seine Leser die ganz gut unterscheiden können, und er hat einfach nicht mit uns Deutschen gerechnet. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die erste Falle, dieses In. Der Grieche füllt Präpositionen etwas anders, als wir Deutschen das tun. Wenn wir Deutschen einem Altgriechen sagen, der Ast ist am Kirschbaum, dann wird er uns antworten, du bist aber komisch, der Ast ist Teil des Kirschbaums, er ist organisch mit ihm verwachsen. Wie kann der am Kirschbaum sein? Der ist natürlich im Kirschbaum. Die Leiter, die du zum Kirschenpflücken nimmst, die stellst du an den Kirschbaum. Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass wir Siegerländer Schwierigkeiten mit SCH haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt im Umgang damit. Das ist auch ein Punkt, der in der Formulierung entscheidend wird, in Christus Jesus zu sein. Es bleibt einfach hinter dem Wesentlichen zurück und nützt daher gar nichts, wenn man formulieren würde, die an Jesus glauben. Das ist ja schon mal nicht nichts an Jesus glauben. Aber das alles Entscheidende ist in Jesus Christus sein. Und das im Sinne dessen, was ich eben aus dem griechischen Denken heraus beschrieben habe. Es muss eine organische Verbindung bestehen. Es geht nicht darum, mit dem Kopf irgendetwas für wahr zu halten. Es geht darum, mit dem Leben diesen Herrn Jesus Christus ergriffen zu haben, und zwar dadurch, dass wir von ihm ergriffen werden. Wir sind nicht die Ersten, wir sind auch nicht die Initiatoren, wir sind die Beschenkten. Jesus Christus hat sich zuallererst nach uns ausgestreckt. Er hat es sich zum Anliegen gemacht, uns in die Lebensgemeinschaft mit sich selber hineinzunehmen, sodass wir in Christus werden, sagen wir es einfach mal so. Und da kommt jetzt von meiner Überschrift her nur durch den Geist ein erster entscheidender Punkt. Was würdest du sagen, hast du dazu beizutragen oder was hast du dazu beigetragen, dass du in Christus Jesus bist? Es gibt Kreise, die hängen Bekehrung so hoch, dass sie schon fast zum Werk wird. Es gibt kein Christsein ohne Bekehrung, aber wenn die zum Werk wird, dann landen wir in der Falle, die Paulus hier auch beschreibt, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, dass dem keine geistliche Gesinnung zugrunde liegt, sondern eine fleischliche. Das wird dann zum Ich habe mich bekehrt. Der Punkt ist aber, die Antwort, die Jesus Christus darauf gibt, nämlich die Wiedergeburt. Und das mal vom Evangelium her ganz deutlich zu sagen, jeder, der sich Jesus Christus zuwendet und ihm sein Leben bringt, den nimmt er an, den nimmt er auf und den nimmt er in die Wiedergeburt durch seinen Heiligen Geist. Und das ist das Entscheidende. Deswegen nur durch den Geist. Die Freiheit von dieser Verdammnis besteht im in Christus sein. Die besteht eben nicht in einer Allerweltsgnade, wie ja, früher waren das so ein paar Exoten, die eine Allversöhnung vertreten haben. Heute greift das eher um sich, wenn man über die Emerging Church oder die neue Paulus-Perspektive diskutiert. Dann hat man es im Hintergrund immer mit einer alten Theorie von Rudolf Bultmann zu tun, dass Gott sowieso immer jedem gnädig ist und man das nur annehmen muss. Es kann nicht die Lösung darin liegen, zu unterschätzen, was Paulus in Römer 7 erklärt hat. Römer 7 ist nicht vorchristlich. Römer 7 ist der Zustand des Menschen ohne Christus. Und solange wir nicht in Christus sind, bleibt das unser Zustand. Da können wir uns fromm umbauen und fromm anstrengen, wie wir wollen. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Todesleibe? Bleibt das Urteil, das über mir steht. Dann kommt aber das alles Entscheidende geschehen, nämlich dass Jesus Christus für dich und mich nach Golgatha gegangen ist, sein Blut vergossen hat. Dass ich, elender Mensch, errettet werden kann von diesem todverfallenen Leibe. Und zwar nicht, weil ich einen Beitrag dazu hätte, sondern weil mein Herr und Heiland und Erlöser mir sein Werk von Golgatha zuwendet. Da muss ich mit hineingenommen werden, da darf ich mich mit hineinnehmen lassen. Und da darf ich und muss ich auf eigene Anstrengungen verzichten. Immanuel Kant scheidet an dieser Stelle aus mit seinem Satz, du kannst, denn du sollst. Johann Wolfgang von Goethe scheidet aus mit seinem Satz, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Thomas von Aquin scheidet aus mit seiner Annahme, naja, der Mensch ist jetzt in Sünden nicht in dem Sinne tot, der ist nur ein bisschen defekt. Jetzt schubst die Gnade den so ein bisschen an, dass er ja so einen Spin kriegt, um in die richtige Richtung schon mal vorwärts zu machen. Und dann muss er aber alleine nichts. Nichts von alledem. Dieses Werk gehört alleine Jesus Christus und die Ehre dafür gehört alleine Jesus Christus. Ich bin ein Beschenkter, ich bin ein Hineingenommener. Aber ich muss und darf mich mit hineinnehmen lassen. Und dieses Hineingenommenwerden, dass Jesus Christus mich mit sich eins macht. Luther benutzte die Formulierung, du musst mit Christus so vermengt werden, dass ihr beide ein Kuchen seid. Wie ich mir das genau vorstellen soll, weiß ich nicht. Müsste man bei Luther nochmal nachlesen, vielleicht hat er das etwas genauer. Aber um diese Lebensgemeinschaft und um diese organische Verbindung geht es. Da geht es auch zum Beispiel in Johannes 15 drum, wenn Jesus davon redet, dass die Reben ihr Leben am Weinstock haben. Und die Kraft des Weinstocks, das ist, was den Reben Leben schafft. Diese organische Verbindung schenkt er durch seinen Geist. Und durch diese organische Verbindung sind wir in Christus. Und nur dadurch sind wir aus dem Verdammungsurteil raus. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Formulierung, nichts Verdammliches mehr. Vielleicht bleibt mein Verständnis da etwas hinter zurück. Aber das Verdammliche würde ja an mir bleiben, wenn Jesus Christus es nicht nach Golgatha getragen hätte. Vielleicht ist die Formulierung von daher dann richtig. Was aber der entscheidende Punkt ist, es gibt keine Verdammnis mehr. Diese Schuld, die ich mir in meinem Leben so zusammengelebt habe, die ist objektiv da und zieht Gottes Zorn nach sich und zieht ihn auf mich. Dieses Leben, als wenn es Gott nicht gäbe oder als wenn Gott nichts zu sagen hätte, das ist ja das, was ich lebe oder gelebt habe, bevor ich zu Christus gekommen bin. Und das häuft mir Sünde auf, das häuft mir Zorn Gottes auf den Tag des Zorns. Und jetzt sagt mir das Evangelium, all die Verdammnis, die das nach sich zieht, die trifft mich nicht mehr, wenn ich in Christus Jesus bin. Und das ist nur deswegen so, weil Jesus Christus sie für mich getragen und sie für mich erduldet hat. Gott legt in seinen Geboten seine heiligen Maßstäbe an mich an und stellt fest, Jens, du bist gemessen an den heiligen Maßstäben Gottes ein Totalausfall. Und diese Sünde bringt dir den Tod. Und jetzt kommt der Sohn Gottes und nimmt mir das alles weg und lädt es sich auf seinen Rücken und trägt es nach Golgatha. Er macht das Kreuz, das ich verdient hätte, zu seinem Kreuz. Er stirbt den Tod, den ich hätte sterben müssen, für mich. Und jetzt legt Gott seine heiligen Maßstäbe wieder an und legt sie erneut an mich an, legt sie jetzt aber an mich an als einen, der in organischer Lebensverbindung mit Jesus Christus steht und sagt deswegen, weil mein Sohn dich mir geheiligt hat, lieber Jens, darum stehst du jetzt passend vor mir. Das nennt man Gerechtigkeit. Das nennt man geschenkte Gerechtigkeit. Und diese organische Lebensverbindung mit Jesus Christus, die ich dafür brauche, die schafft er selber für mich und in mir durch seinen Heiligen Geist. Johannes 14 bis 16 sind da Kapitel, die das sehr vielfältig ausführen, auch was es heißt, wenn Jesus sagt, ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei euch nehmen. Das ist die Verheißung des Heiligen Geistes, in dem die Lebensgemeinschaft mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn für mich bestehen. In diese Lebensgemeinschaft bin ich hineingenommen als Geschenk an mich, als Handeln an mir, das hoheitlich von Jesus Christus herkommt und aus seinem Wirken, seinem Handeln herkommt, das er mir schafft und schenkt durch seinen Heiligen Geist. Und so ist das der wesentliche Punkt, nur durch den Geist bin ich mit Jesus Christus verbunden und bin ich auf der Seite dessen, bei dem ich keinen Zorn Gottes mehr zu erwarten habe, auf der Seite dessen, der mich aus seinem leeren Grab heraus mitnimmt in sein Leben. Bin ich auf der Seite dessen, der mich vor seinen Vater hinstellt und sagt, das ist jetzt auch dein Vater, und der mich vor seinen Vater hinstellt und zum Vater sagt: Für den habe ich alles getragen, der steht jetzt vor dir da als ein Gerechter, weil ich ihn gerecht gemacht habe auf Golgatha. Ich brauche aber diese Lebensverbindung. Bruder Keim hat heute Morgen auch schon darauf hingewiesen. Und wir kommen auch später nochmal darauf. Das Geschehen von Golgatha, das kann für mich nicht die Konsequenz haben, dass ich sage, super, Jesus, Dankeschön, sag Bescheid, wenn ich dir auch mal einen Gefallen tun kann. Es muss für mich die Konsequenz haben, dass ich ihm mein Leben ausliefere, mit allem, was drin ist, mit allem, was es ausmacht und vor allem mit allem, was nicht drin sein sollte, damit er das wegnehmen kann. Nur durch den Geist Freispruch statt Verdammnis. Hier, ich sagte vorhin ja schon mit Begriffen, das wird ein bisschen verwirrend gebraucht, zum Beispiel der Begriff Gesetz. Den hat Paulus hier in zweierlei Sinn. Einmal natürlich im Sinne der Tora, einmal aber auch im Sinne dessen, was man als Naturgesetz bezeichnen könnte. Also jetzt, was so funktioniert wie ein Naturgesetz. Nicht, weil es eins ist, sondern die Funktionsweise ist dieselbe im Prinzip. Naturgesetz heißt ja, alles, was ich hochnehme, ich nehme meine Brille und wenn ich die jetzt hier fallen lasse, fällt die auf den Fußboden. Das ist immer so. Da gibt es kein Ausweichen. Es gibt niemanden, der jemals irgendetwas anderes beobachtet hätte. Es gibt niemanden, der jemals das Gegenteil geschafft hätte, dass sie an die Decke fliegt oder so. Mittlerweile redet man nicht mehr von Naturgesetzen, sondern von Naturkonstanten, weil man denkt, es könnte ja vielleicht auch mal was anderes geben, aber dieses andere hat es noch nie gegeben. So funktioniert ein Naturgesetz. Und in diesem Sinne ist Gesetz auch hier gebraucht, wenn Paulus vom Gesetz der Sünde und des Todes redet. Das ist so und es gibt kein Ausweichen. Bis mit derselben Wirkungsweise im Prinzip ein stärkeres Gesetz auf den Plan tritt und das Gesetz, das bisher gegolten hat, aufhebt. Das ist das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Er macht lebendig mit der unwiderstehlichen Vollmacht, mit der Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat. Jesus sagt von sich selber: Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen für euch und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus ist der Herr des Lebens, der Herr, der Vollmacht hatte, die so groß war, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Und um dessen Geist geht es ja hier. Es geht ja nicht um einen losgelösten oder um irgendeine Wirkungsweise, die nicht unmittelbar dem Regiment dieses Herrn unterstehen würde. Dieses Herrn-Wirkungsweise und dieses Herrn-Eigentum ist dieser Geist. Und so wirkt er, wie dieser Herr wirkt und wie dieser Herr es will. Und dadurch wird er der Geist, der lebendig macht. Und auf dieses Gesetz hin dürfen wir uns freuen und dürfen wir uns verlassen. Der Herr, dem alle Gewalt gegeben ist, ist dem Gesetz der Sünde und des Todes entgegengetreten, indem er Sünde und Tod selbst auf sich genommen hat. Moment, ich balanciere es nochmal aus. So. Und indem er dadurch ein gültiges, vollmächtigeres Gesetz geschaffen hat, gegen das das Gesetz der Sünde und des Todes keinen Bestand mehr hat. Das ist das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. So wie Sünde dich in den Tod gebracht hat und es kein Ausweichen gab, Römer 6, bringt dieser Geist dich ins Leben. Daher der zweite Punkt, nur durch den Geist leben statt Tod. Weil Jesus sein Werk von Golgatha und seine Auferstehungsmacht auf dich anwendet, in deinem Leben anwendet. Weil Jesus Christus dich, 2. Korinther 5, zu einer neuen Kreatur macht, wenn du in ihm bist. So schafft er dieses Leben für dich und in dir. Das heißt dann nicht, was Jonathan Paul mal sagte, ich habe seit 4 Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Günter Hopp sagte uns dann im Unterricht in Tabor immer, eigentlich hätte man Pfarrer Paul mal fragen müssen, ob er in der Zeit mit seiner Frau gesprochen hätte. Die hat den alten Adam vermutlich getroffen. Darum geht es nicht. Aber schon um das Ernstnehmen der neuen Kreatur, die Jesus Christus schafft. Es gibt diesen Unterschied der früher Toten und jetzt Lebendigen, weil Jesus Christus ihnen Leben schenkt und Leben schafft. Die endgültige Umsetzung erwarten wir im Himmel. Hier besteht aber Werk des Heiligen Geistes, indem er dieses neue Leben wachsen lässt durch seine Frucht, wie wir das in Galater 5 finden können. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, hier ist der Gesetzesbegriff der Tora. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, mit dem wir auch immer wieder mal gegen Gesetzlichkeit, die Einzug hält, angehen müssen. Der alte Bund, der Bund vom Sinai, hatte die Aufgabe, den Sündentod der Menschen zu verwalten. Der neue Bund, der Bund von Golgatha, hat die Aufgabe, den Sündentod der Menschen zu beenden. Die Reformatoren standen ja auch vor der Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Gesetz vom Sinai? Johannes Calvin sagte dazu, ja, das halten wir 1:1. Wir haben ja jetzt den Geist, wir können das jetzt umsetzen. Und damit führte er die Leute genau in die Falle, gegen die Paulus den Galaterbrief schreibt. Er führt Menschen, die zu Christus gekommen sind, von Christus wieder weg und vertraut sie dem Zuchtmeister wieder an, der aber doch die Aufgabe hat, sie zu Christus hinzuführen. Das sieht aus wie so ein Hamsterrad, bei dem man niemals irgendwo ankommt. Und das neutestamentliche Zeugnis ist auch ganz klar, es geht gar nicht. Man kann durch das Halten des Gesetzes nirgendwo ankommen. Unser Fleisch, und gemeint ist hier damit die der Sünde verfallene Natur, nicht der Mensch als Geschöpf als solcher, sondern der Mensch als Sünder, ist nicht in der Lage, sich selbst so weit zu verbessern, dass es ihm irgendetwas nützen würde. Und alle Anstrengungen der Gesetzlichkeit stoßen in dieses vergebliche Horn wieder hinein. Nur durch den Geist gibt es Leben anstelle von Tod. Um auf die Reformatoren zurückzukommen, man redete dann von 3 Gebräuchen des Gesetzes. Mit den lateinischen Begriffen lasse ich euch jetzt in Ruhe, die habe ich selber nicht verstanden. Man verwendet 3 deutsche Schlagworte dafür. Die lauten Spiegel, Riegel und Regel. Spiegel heißt, guck in den Sinai-Bund rein und du siehst Gottes Willen dort. Und aus der Tatsache, dass Gott es für nötig hält, dir seinen Willen überhaupt zu sagen, kannst du lernen, dass du ein Herz hast, das diesen Willen nicht von sich aus tut, Wenn du aber vor Gott gerecht wärest, dann hättest du ein Herz, das Gottes Willen von sich aus tut. Alleine aus der Tatsache, dass Gott dir Gebote sagt, wird dir deutlich, Gott hält es für nötig, dir seine Gebote mitzuteilen, weil du sie von selbst aus nicht hältst. Also allein aus dem Lesen der Gebote soll dir klar werden, du bist Sünder, das ist der Blick in den Spiegel. Wer sich an dieser Stelle ehrlich macht, steht vor zwei weiteren Fragen. Die eine Frage ist, wenn ich Sünder bin, wenn mein Herz wirklich so ist, wer schützt dann eigentlich andere vor meiner Sünde? Das ist der Punkt, der unter Riegel fällt. Gott schiebt deinem sündigen Herzen durch seine Gebote einen Riegel vor. Gott analysiert dein Herz und stellt fest, Mord ist eine Option in deinem Herzen, Ehebruch ist eine Option, Diebstahl ist eine Option. Also sagt er dir, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Die zweite Frage, vor der man steht, wenn man ehrlich vor diesem Spiegel angekommen ist, ist, wenn ich Sünder vor Gott bin, wenn ich ein ungerechtes Herz vor ihm habe, wie kann ich dann überhaupt leben? Das fällt unter Regel. Dazu sagt Gott, das ist der Weg, den gehe. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Oder er sagt, 5. Mose, ich habe dir heute vorgelegt Segen und Fluch, Leben und Tod. Das habe ich deswegen gemacht, damit du den Segen, das Leben wählst und damit du den Fluch und den Tod vermeidest. Das ist ja ein guter Gebrauch. Aber alles das, alle drei, Spiegel, Riegel und Regel, machen deutlich, durch das Halten dieses Gesetzes kommst du nicht zum Leben. Selbst wenn du perfekt in diesem Gesetz bist, wie Paulus es war, Philipper 3, kommst du nur an den Punkt, dass dein Tod für dich und andere weniger schlimme Auswirkungen hat. Tot bleibst du aber. Deswegen baut Gott in den Sinai-Bund die Opfer ein. Die sollen deutlich machen, du bist tot und du müsstest eigentlich sterben. Jetzt will dein Gott aber den Tod des Sünders nicht und deswegen erlaubt er dem Sünder, Tiere an seiner Stelle umzubringen. Mit dem Blick darauf, dass eines Tages das Opfer kommt, das wirklich ausrichten kann, was es bedeutet. Das Opfer, das wirklich Sünde wegnimmt. Das Opfer, das wirklich den Tod beendet. Effektiv, ein für alle Mal und für jeden, der es annimmt. 3. Mose 16 ist ja eine riesen Tretmühle. Jedes Jahr, jedes einzelne Jahr, das auf die Welt kommt, ein ganzer Tag für die Entsühnung des Volkes von all ihren unbewussten Sünden. All das sind ja so Punkte, die Israel daran erinnern sollten, Gott, wann kommt uns endlich Erlösung? Diese Erlösung hat Gott geschenkt. Er hat der Verwaltung des Todes ein Ende gemacht, indem er dem Tod selber ein Ende gemacht hat, indem er die Sünde, die den Tod brachte, auf sein Opferlamm gelegt und dieses Opferlamm nach Golgatha geschickt hat. Das Gesetz war durch die sündige Natur zu schwach, aus dem Tod zum Leben durchzukommen. Es konnte nur den Tod verwalten und nichts anderes kann es heute. Überall da, wo das Gesetz aufgerichtet wird, gibt es neue Todesverwaltung. Und man nimmt das Leben nicht ernst, weil man den Herrn des Lebens nicht ernst nimmt und weil man den Geist nicht ernst nimmt, durch den dieser Herr das Leben schenkt. Nun hat aber Gott die Sünde im Fleisch gerichtet, dadurch, dass sein Sohn in Gestalt sündigen Fleisches kam und die Sünde trug. Und indem er es dir zueignet, was er auf Golgatha für dich getan hat, Und indem du dadurch sein Eigentum wirst, wird es dein Eigentum. Du bist nicht mehr im Tod, du bist im Leben. Das schaffst du nicht durch irgendeinen Beitrag, den du selber hättest, das schaffst du, weil Jesus Christus es dir schenkt. Nur durch den Geist Leben statt Tod. Der dritte Punkt, der ist mir in Römer 8 immer recht gravierend. Nur durch den Geist bin ich überhaupt Christ. Dieser Vers 9 ist ja ein Hammer. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das gibt es offenbar tatsächlich, dass man sagen muss, der ist Christ und der ist nicht Christ. Man wird vor diesen Urteilen ja immer gewarnt. Dabei ist es ja nicht eine Verurteilung. Manchmal ist es ja vielleicht eine notwendige Beurteilung, wenn man zum Beispiel rausfinden muss, ob sich jemand noch bekehren muss. Dann kann man dem ja nicht im Sinne der Volkskirche unterstellen, wer getauft ist, ist Christ. Jesus Christus behält sich vor, zu sagen, wen ich wiedergeboren habe durch meinen Heiligen Geist, wen ich in die Lebensgemeinschaft, in die organische Lebensgemeinschaft mit mir hineingestellt habe, wen ich regieren darf, wen ich gestalten darf. Wer sich meiner Herrschaft und Hoheit untertan macht, der ist Christ. Das klänge nach einem hohen Anspruch, wenn wir dabei auf uns selbst gestellt wären. Das sind wir nicht. Ich hatte an Ostern versucht zu betonen, dass die Worte Evangelium und Leistung nichts im selben Satz zu suchen haben. Deswegen hänge ich mich ein drittes Mal auf an meiner Überschrift nur durch den Geist. Jesus verwendet in der Bergpredigt und auch in der Feldrede bei Lukas ein Beispiel dafür, dass er von Obstbäumen spricht. Und er sagt, guter Baum bringt gute Frucht. Damit meint er nicht, dass ein guter Baum in der Lage ist, so lange seine Äste zu quetschen und auszuwringen und zu verdrehen oder mit aller Gewalt und mit seinem ganzen Gewicht als Baum seine Wurzeln so tief in die Erde zu donnern, dass es für seine Früchte irgendeinen Effekt hätte. Entweder der Baum ist gut, dann ist die Frucht gut. Oder der Baum ist faul, dann ist die Frucht faul. Paulus macht das ein bisschen theoretischer in Römer 5, wenn er von den Unterschieden auch an Beispielen spricht und sagt, was ich aus mir selbst schaffen kann, aus meinem Fleisch, das ist Hass, Neid, Streitsucht, Hader, Zorn, alle Arten von Egoismus. Was der Geist in mir schafft, das ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Güte, Treue, Freundlichkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich denke, diese Punkte sind die gute Frucht, die Jesus meint. Das ist nicht, dass irgendwo unten ein Bodycount mitläuft und wir von Jesus, wenn wir vor ihm stehen, gefragt werden, wie viele Leute hast du denn bekehrt? Ich glaube, das war Elias Schrenk, von dem es die Geschichte gibt, er hätte mal irgendwann jemanden getroffen, stratzbesoffen, und der hätte ihm gesagt, Pastor Schrenk, ich habe mich doch damals bei Ihnen bekehrt und oder Sie haben mich doch damals bekehrt, war, glaube ich, die Formulierung. Und Elias Schrenk sagte, ja, tatsächlich, dass ich Sie bekehrt habe. Wenn der Herr Sie bekehrt hätte, wären Sie jetzt nicht besoffen. Nur durch den Geist überhaupt ein Christ. Ich finde diesen Satz sehr ernst. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich finde aber auch den Trost sehr ernst, den Paulus damit verbindet, dass er sagt, ihr seid geistlich, weil der Herr Jesus Christus euch durch seinen Geist wiedergeboren hat. Das führt noch einmal wieder zurück zu einer Verflechtung. Ich sprach ja vorhin davon, dass Gott hier viele rote Fäden zusammenflicht, nämlich durch das, was der Geist im Leben tut, in dem Leben, das jetzt kein Tod mehr ist. Er regiert die Ausrichtung dieses Lebens. Richtet sich dieses Leben noch weiterhin aus in einer Gesinnung, die ausschließlich mich meint, in einer Gesinnung, die ausschließlich meinem Eigensinn dient und meinem Egoismus, dann wird darüber das Urteil stehen bleiben, nicht Christi Geist. Dieser Geist richtet mich aus in eine Gesinnung, die aufhört, sich um mich zu drehen und die damit anfängt, mich um meinen Heiland zu drehen, mein Leben ihm hinterherzuführen, mein Leben so zu führen, dass er mir nicht sagen muss, weshalb nennst du mich eigentlich Herr, Herr, tust aber überhaupt nicht, was ich dir sag. Alles das gehört ja mit in den Tod und gehört deswegen mit in das, was Jesus auf Golgatha beendet hat. Und deswegen gehört diese neue Lebensausrichtung zu dem, was sein Geist schafft und schenkt, dadurch, dass er mich vom Tod zum Leben bringt. Und vielleicht sollten wir diese Ausrichtungsfrage nicht so ganz weit von uns wegweisen. Ich weiß nicht, ich neige da wahrscheinlich ein bisschen zu, ich weiß nicht, vielleicht geht das anderen auch so. Das ist hier nicht nur die böse Welt. Es gibt auch die fromme Welt, die hier mit drinsteckt. Gesetzlichkeit hatte ich vorhin ausgeführt. Ich weiß nicht, wer von euch den Satz kennt, ich bin ein guter Christ. Im Kulturprotestantismus Ende des 19. Jahrhunderts war das so ein gesellschaftlicher Türöffner gewissermaßen. Ich bin ein guter Christ. Wer sich auf diesen Satz festlegen will oder wer meint, diesen Satz als Urteil über sein Leben stellen zu können, der ist genau in die Falle getappt. Der ist zurückgekehrt zu einer Gesinnung, die ihn in seinem Egoismus und in seiner Eigensucht meint und die nicht Jesus Christus meint. Wer Christ ist, hat erkannt, dass nur das, was Jesus Christus tut, das Prädikat gut verdient hat. Und dass ich es haben darf, ist Gnade. Und auch, das ist ja auch mit diesem Status, guter Christ, das ist ja auch alles ein bisschen komisch. Wenn ich den Satz vertrete, ich bin ein guter Christ, dann könnte der Siegfried wahrscheinlich sogar noch völlig zu Recht den Satz vertreten, dass er ein besserer Christ ist. Und dann kommen wir in ein sehr merkwürdiges Wettrennen und in ein sehr merkwürdiges Hamsterrad. Und wir kommen letztlich wieder in die Unmöglichkeiten unseres Fleisches hinein und wir kommen letztlich zurück in den Tod. Aus all dem muss der Geist Jesu Christi uns herausreißen. Aus dieser fleischlichen Ausrichtung uns umstellen in eine Ausrichtung, die die Herrschaft Jesu Christi sucht. Das gehört mit zum Freispruch statt Verdammnis, das gehört mit zum Leben statt Tod. Und das gehört mit unter den Satz, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer Christi Geist aber hat, ich ergänze nicht mit dem Anspruch, dass ich Gottes Wort ergänzen will, aber ich ergänze den Sinn. Wer Christi Geist aber hat, der darf sich darüber freuen, dass sein Tod hinter ihm liegt, dass er vom Feind Gottes zum Kind Gottes gemacht worden ist, damit werden wir uns morgen beschäftigen. und dass er einen Herrn und Regenten über sich und in seinem Leben hat, der mit ihm Gutes im Sinn hat und der in ihm sein Gutes verwirklichen will. Amen. Lass uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir gehören dir für Zeit und Ewigkeit, weil du dich dazu entschlossen hast, uns teuer zu erkaufen auf Golgatha. Dafür danken wir dir, Herr. Bitte schaff dir in unseren Herzen einen Ruhm deiner Gnade. Schaff dir in unserem Leben einen Lobpreis deines heiligen Namens. Herr, und bitte schaff uns in unserem Miteinander Frucht deines Geistes, von der wir leben können. Amen.